Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 54. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute über Sex. Wir reden natürlich auch ein bisschen darüber, wie man Sex in Serien und Filmen darstellt, inklusive der zum körperlichen Akt gehörenden menschlichen Beziehung. Zwei sehr unterschiedliche Serien darüber sind 30 Tage Lust in der ARD Mediathek und Nobody Wants This, der jüngste große Netflix-Serienhit. Danach geht es wieder um Beziehungen, ja sogar um Achtsamkeit, aber auch darum, wie man mit dieser Einstellung Leute um die Ecke bringen kann. Die deutsche Serienadaption der Romanreihe Achtsam Morden von Carsten Dusse mit Tom Schilling in der Hauptrolle, ebenfalls zu sehen bei Netflix. Danach Beziehungspsychologie der Marke Reality. In der TV-Show Licht aus bei Amazon begeben sich 8 Prominente in ein Experiment. Sie leben 6 Tage miteinander in völliger Dunkelheit. Wie man das sehen kann, tatsächlich eine spannende Frage. Und ob es sich lohnt, darüber reden wir in Thema Nummer 4. Am Ende der heutigen Folge kommt noch ein 5. und ungewöhnlicherweise auch noch ein 6. Thema. Und das liegt daran, dass Jan und ich uns versehentlich auf 2 unterschiedliche Themen vorbereitet haben. Einmal auf die britische Gesellschaftssatire Rivals bei Disney Plus und auf die amerikanische Mystery-Serie Before mit Billy Crystal bei Apple TV Plus. Da werdet ihr dann immer einen von uns eher in einer Zuhörer- oder Fragenstellerrolle erleben, weil der andere nur wenig von der anderen Serie gesehen hat. Lieber Jan, heute beginnen wir mit 2 Sex- und oder Beziehungsserien. Gibt es da etwas Prägendes in deiner TV-Biografie?
Sexuell meinst du, oder?
Irgendwas, irgendein Format oder auch ein Film, der wo Sex eine prägende Rolle spielte, der dich irgendwie früh beeinflusst hat.
Womöglich sogar traumatisiert hat, meinst du, als Kind irgendwas Schreckliches gesehen?
Ja, ich wollte jetzt nicht im Alter unter 8 Jahren oder so beginnen, aber nee, vielleicht im Jugendalter, ich weiß es nicht. Bei mir gibt es was im Jugendalter.
Ja, es gab mal so, so einen Film, der spielte China, vom Japan besetzten China, und das hieß irgendwie sowas mit der irgendwas. Und es ging um einen Chinesen, der mit einer ganz jungen, mit einem Japaner, der mit einer ganz jungen Chinesin oder sowas eine Affäre hatte. Und das war damals ein totaler Skandalfilm, wo extrem viel Sex gezeigt wurde. Mhm. Sehr ästhetisierter Sex, aber wohl so ein bisschen im Raum schwang, dass sie tatsächlich miteinander gevögelt hätten vor der Kamera.
Also es ging um Sex mit Minderjährigen, oder?
Nö, gar nicht. Nein, das war,
so, war einfach nur ein großer Altersunterschied.
Oder? Das war ein großer Altersunterschied und vor allem eben diese Explizität, falls es das Wort gibt, gezeigt wurde und sowas. Und daran erinnere ich mich. Hat mich aber jetzt gar nicht so beeinflusst. Ich habe jetzt ein bisschen so aus der Lemenge raus was hervorgekramt. Nee, ich habe
nichts. Aber wenn du dich heute noch dran erinnern kannst, weißt du noch, wie alt du warst damals?
Das war wahrscheinlich sowas wie Anfang der 90er. Also ich war schon erwachsen.
Du warst schon erwachsen?
Ja, ich durfte schon in die dunklen Abteilung der Videothek rein.
Ah, okay. Also dann würde ich einfach vorschlagen, du recherchierst nochmal, wie das Ding heißt, und dann packen wir das irgendwie in die Shownotes mit rein.
Vielleicht, ja, ich weiß.
Wenn du es überhaupt herausfinden
kannst. Wenn ich es herausfinde.
Wenn es nicht zu obskur ist.
Nee, ist es nicht. War ein Hit. Glaube ich, fast schon so ein Cracker.
Okay. Also ich habe auch nochmal kurz nachgedacht, und bei mir war es wahrscheinlich irgendwie so eine, wir hatten ja schon, in meiner Familie gab es ja schon im Jahr 1980 oder 81 einen Videorekorder. Und also weil meine Mutter damals irgendwie sehr großen Wert drauf legte, zu meinem Vorteil natürlich auch, einen Videorekorder zu besitzen. Und da habe ich, glaube ich, damals den Film Die Tiefe mit Jacqueline Bisset und Robert Shaw und Nick Nolte. Da geht es um so ein Taucherpärchen, die halt irgendwie nach irgendwelchen Schätzen oder sowas auf dem Meeresgrund suchen. So ein Thriller, ich glaube eine Romanverfilmung. Der Film ist von 1977 und Jacqueline Bisset ist ja so eine der schönsten Frauen der 70er Jahre gewesen, und die ist da immer so in sehr nassen und teilweise unbekleideten Outfits zu sehen, und das hat mich damals als 14-, 15-Jähriger doch schwer beeindruckt, weswegen ich, glaube ich, mit diesem Videorekorder sehr oft irgendwelche Szenen zurückgespult habe. Also so ein bisschen hier beschämende Jugenderinnerung, die ich hier preisgebe. Aber wenn wir schon beim Thema beschämend sind, oder auch wir zeigen es oder machen es trotzdem, auch wenn es ein bisschen peinlich ist, dann können wir ja gleich auf unser erstes Thema zu sprechen kommen, nämlich die ARD-Mediathekenserie 30 Tage Lust, 8x30 Minuten in der ARD-Mediathek und ab heute, Freitag, 25. Oktober, zu sehen. Du wolltest was drüber sagen.
Der Ansatz, den wir jetzt gerade wählen, das finde ich gar nicht so unbedingt der richtige, weil zum einen gibt es natürlich einen Trend, der sehr, sehr positiv zu bewerten ist, diese Sex-Positivity, dass man das nicht mehr so verschämt betrachtet durch die Brille der Objektivierung und sowas, sondern Sex ist Sex und Sex ist gut. Und ich finde tatsächlich auch, dass 30 Tage Lust, auch wenn es schon im Titel steckt und sehr, sehr viel mit Sexualität zu tun hat, darum geht es gar nicht im Kern. Also ich erkläre mal, worum es geht. Es geht um die 30-jährige Freddy, ist ein bisschen verwirrend, weil die sehr so geschlechtsgegensätzliche Namen haben. Also die 30-jährige Freddy ist schon die Hälfte ihres Lebens mit dem gleichalten Zeno zusammen und haben sich dadurch natürlich, einerseits dadurch, dass sie praktisch keine anderen Sexpartner hatten. Ich weiß gar nicht, ob sie je einen hatten.
Ich glaube, es wird gesagt, dass sie ziemlich am Anfang, wir haben noch nie mit jemand anderem außer uns geschlafen.
Soweit zumindest die offizielle Lesart. Und sie sind auf jeden Fall sehr aufeinander eingespielt und dadurch auch alles ein bisschen in Gewöhnung erstarrt und starten deshalb ein Experiment, das sie vorschlägt. Nämlich um zu erkennen, was sie aneinander haben, sollen beide 30 Tage lang die Möglichkeit oder sogar so eine Art Verpflichtung haben, untreu zu sein. Und vögeln sich darauf so über diese 8x30, 35 Minuten so leicht krampfhaft durch diverse Stuttgarter Millennials-Betten und teilweise aber auch durch die Betten etwas älterer Semester und treten zwischendurch immer mal wieder so in Kontakt zueinander, also haben sich getrennt quasi für diese Zeit, wohnen nicht mehr beieinander, sondern leben ihr eigenes Leben und treffen aber immer wieder aufeinander und merken dann mit jeder Erzählung, die sie so über ihre Erlebnisse abgeben, dass sie mehr Regeln brauchen und stellen dann auch immer mehr neue Regeln auf und versuchen sich halt in dieser Situation zurechtzufinden und auch sich selbst zu finden. Und wohin das führt, das zeigt Bartosz Grodzicki, heißt der Head-Autor, in so einer Art zum Tinder-Panoptikum, dass die Regisseurin Pia Hellenthal, was ich sehr bemerkenswert finde an dieser Serie, aber jetzt nicht als so eine Leistungsschau urbaner Sexualität oder Virilität aufführt, sondern eher als so, weiß nicht, wie du es empfindest, als so ein relativ bedächtiges Psychogramm so schwankender Individuen in einer Leistungsgesellschaft oder in einer Selbstoptimierungs- und Aufmerksamkeitsgesellschaft, in der sie sich alle befinden. Hast du das auch so gesehen? Oder weil du auf das Thema Sex zu sprechen gekommen bist, siehst du das als sexorientiertes oder als beziehungsorientiertes
Format? Also beides, finde ich. Ne? Also die Serie beginnt ja gleich mit einer Sexszene, die relativ explizit ist, also die beiden im Bett, wo du praktisch erstmal erkennst, wie vertraut die miteinander sind, dass es eigentlich eine gute, funktionierende Beziehung ist. Und dann kommt halt dieses Gespräch auf, hey, wir haben ja irgendwie, weil wir schon ewig zusammen sind und nie mit einem anderen, mit jemand anders und so weiter. Also meine Überschrift zu meinem eigenen Text über die Serie war, so haben sie Sex noch nie gesehen, weil ich finde, worüber ich ganz viel nachgedacht habe bei dieser Serie, war, wie man eigentlich Sex und Beziehungen, die damit einhergehen, inszeniert in Filmen oder in Serien. Und das ist eigentlich oft sehr, sehr künstlich und sehr, dass da ganz viel ausgelassen und aber auch ganz viel behauptet wird, was im wirklichen Leben gar nicht vorhanden ist. Und was ich so toll fand, wenn man gleich jetzt schon mal ein bisschen vorab in die Wertung geht, in dieser Serie, ist, dass man wirklich was die Ekstase, aber auch was die Scham, was die Unsicherheit betrifft, was Verlockung oder auch ja so eine, auf Englisch sagen wir Awkwardness, also so Seltsamheit von bestimmten Situationen, die es im tatsächlichen Leben in diesen Situationen gibt, nie in Filmen sieht oder ganz anders in Filmen sieht. Und hier sieht man sie tatsächlich mal so, wie sie im tatsächlichen Leben vorkommen können.
Man sieht gescheiterten Sex vor allem auch.
Ja.
Also wenn man sich, glaube ich, so die Sexology der Film- und Fernsehgeschichte anschaut, dann sind so gefühlt, wenn es sich nicht um sexualisierte Gewalt handelt, also um einvernehmlichen Sex handelt, sind gefühlt 98% aller Kopulationen sind spitze.
Ja.
So, und insbesondere die Boys sind alle spitze und haben es alle drauf. Und das ist tatsächlich immer so eine, deswegen so diese Leistungsshow. Sexualität in der Fiktion ist immer funktionierende Sexualität. Und wenn nicht, dann ist es Teil des, ist es Thema des Films im Grunde genommen oder Thema der, genau, der Erzählung, dass da etwas nicht funktioniert. Und da ist dieses Ding schon ein bisschen gegen den Strich gebürstet, weil zum einen, bisschen gespoilert, glaube ich, aber der Sex, den wir ganz am Anfang sehen, wird sich am Ende als einer der besten herausstellen, der während dieser gesamten 8 Folgen zu sehen sein wird. Es gibt viel, viel Durcheinander und viel, viel schlechte Übereinstimmung und viel unterschiedliche Erwartungshaltung daran. Und am Anfang, die Einvernehmlichkeit war wirklich herzzerreißend und schön. Und diese Serie sich diese Vielschichtigkeit in der Darstellung gönnt, finde ich toll. Aber nochmals, ich finde nicht, dass es in dieser Serie um Sex geht. Der Sex ist im Grunde nur ein Vehikel dafür, menschliche Interaktion und Nähe und Distanzbedürfnisse und sowas auszuhandeln. Und das Buch ist schon auch toll geschrieben, aber diese Pia Hellenthal hat eine unglaublich schöne Bildsprache, vom vermeintlich Wesentlichen wegzuzoomen auf das, was wir früher immer als unwesentlich betrachtet haben an solchen Situationen.
Aber was, ich sage trotzdem, ich meine, wir müssen ja jetzt hier nicht mehr mathematisch werden, aber ich finde, das ist sowohl eine Serie über Sex als auch eine Serie über Beziehungen zu gleichen Teilen, weil was die Serie zeigt, ist praktisch das, und was ja viele andere Filme behaupten, sei immer mal Sex ohne Beziehung ist möglich, aber nein, jeder sexuelle Akt ist auch eine Beziehung. Niemand ist oder fast niemand ist so cool, dass er ohne eine Beziehungsidee oder, also ich sage jetzt nicht, jeder, der mit jemandem schläft, will auch mit dem zusammen sein. Klar, natürlich gibt es den klassischen einvernehmlichen One-Night-Stand, aber was du hier halt hast, ist, dass du, wenn du in eine sexuelle Begegnung gehst mit einem anderen Menschen, da ist da auch immer irgendwie ein psychologischer, ein Beziehungsaspekt, Scham, Lust, wie auch immer, Angst, ist immer mit drin und das ist hier voll durchinszeniert und wir haben es noch nicht erwähnt, also die Freddy wird von Linda Blümchen gespielt und Zeno wird von Simon Steinhorst gespielt, zwei junge Schauspieler, die das sensationell gut
machen. Wahnsinnig gut.
Ja, also es ist unfassbar
umwerfend.
Gut
ich finde die beide geradezu umwerfend, weil die das mit so einer Zurückhaltung spielen und so einer Zurückgenommenheit ihrer eigenen Persönlichkeit da drin. Also die gehen komplett in ihren Figuren auf, sind, was ich da, wie du weißt, sehr, sehr wichtig finde, auch nicht nach Attraktivitätskriterien besetzt, sondern sind irgendwie einfach echt stinknormale Millennials.
Ja.
Und dürfen diese Stinknormalheit, aber müssen sie aber auch nicht so ausstellen. Also der Simon Steinhorst, also der Zeno, das ist schon irgendwie auch ein süßer Typ, der ist total linkisch und weiß nicht so richtig hin, womit mit seinen Blicken und seinen Fingern und so weiter. Aber gerade dadurch triggert er schon auch eine bestimmte Sorte von Frau, die ihm eigentlich sympathischer sind als die Leute, die so auf Schönheit abfahren oder sowas. Und dieses Zusammenspiel aller Figuren da drin ist eine ganz tolle Ensembleleistung, auch wenn es eigentlich manchmal so was Clipshow-artiges bekommt.
Ja, also ich finde auch, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Handlung, es ist natürlich klar, in jeder Folge gibt es irgendwie eine neue Begegnung, auch oft eine neue Art, eine neue Idee von Sex oder Beziehung, aber es ist trotzdem nicht so durchgeschrieben, dass man denkt. Also es ist eigentlich wie so ein Roadmovie ohne Straße irgendwie, dieser Film. Also man verfolgt die beiden auf so einer Reise durch unterschiedliche Kurzbeziehungen, unterschiedliche Begegnungen und ich finde das so total interessant, was da so passiert. Man weiß eigentlich nie, was in der nächsten Folge passiert. Es ist auch ganz schwer zu greifen, wo dieses Format irgendwie so hin will. Man hat zwar dieses Gerüst, dass man weiß, okay, wahrscheinlich wird sie und wahrscheinlich wird er in der nächsten Folge wieder jemand Neues kennenlernen. Mhm. Aber was das für eine Art von Begegnung sein wird, sowohl körperlich als auch menschlich, das weißt du vorher nicht. Und deswegen fand ich die Serie total spannend und ich habe die wirklich richtig durchgebinged. Ja. Ich habe die, glaube ich, an einem Abend und einem Morgen geguckt und ich war fast so ein bisschen so in dieser Welt von den beiden. Also es ist eigentlich das höchste Lob, was man in der Serie machen kann. Die hat mich total begeistert, die
Serie. Weil sie eben auch auf so einen Climax zusteuert, von dem man überhaupt nicht weiß, wo der enden könnte. Ja. Und gerade deshalb auch so eine fesselnde Stimmung, eine gefesselte Stimmung erzeugt, die einen nicht nur bei der Stange hält, sondern so richtig sehnsüchtig auf das, was passiert, so zuschauen lässt. Das ist eine glatte Eins, diese
Serie. Das sind fünf Sterne.
Das ist
und
wirklich,
ich könnte mir auch vorstellen, toll, dass wir da bei der nächstjährigen Krimi-Preisverleihung da vielleicht zumindest eine Nominierung haben.
Wer weiß, manchmal täuscht man sich ja. Wir haben uns ja bei Das Deutsche Haus auch schwer getäuscht. Das
ist lange noch gar nicht so richtig. Das Deutsche Haus wurde schon wahrgenommen.
Also wurde wahrgenommen, ja, aber hat nicht bei weitem nicht so viele Preise bislang abgeräumt, wie wir dachten. Aber egal. Also ich finde auch, also ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass diese Serie gut kritisiert wird, leider nicht gut gesehen wird.
Bin ich mir gar nicht so sicher, weil, wie gesagt, es geht ja gleich mit einer Sexszene los. Und weil du vorhin sagtest, die sind angenehm unspektakulär, diese beiden Leute, ohne unattraktiv zu sein, ist dir aufgefallen, dass du gleich in der ersten Szene, wo die beiden miteinander im Bett liegst, ganz viel ungeschminkte, unsaubere Haut siehst? Also normalerweise, wenn zwei Leute miteinander im Bett liegen und die sozusagen die Körper entblößt sind, egal ob jetzt irgendwelche Geschlechtsteile da zu sehen sind, sind die ja immer, die Haut ist immer perfekt und glatt und so. Und hier siehst du wirklich auch in der Art, wie das im Bild festgenommen hat, Unreinheiten und sowas. Also so gar nicht so super ästhetisch im klassischen Kinosinne. Und deswegen habe ich auch gleich gedacht, okay, hier, das ist irgendwie was Besonderes.
Wahrscheinlich ist es mir unterbewusst aufgefallen.
Ja. So, aber genau. Ich habe das nicht. Und dann, wir haben die beiden Hauptdarsteller erwähnt und dadurch, dass die anscheinend ein ganz interessantes Filmprojekt oder Serienprojekt da hatten, haben wir auch noch so ein paar ältere Darsteller, die man so kennt, so wie Sebastian Blomberg oder Wolfram Koch oder Theresa Harder, sehen wir in so kleineren Rollen. Es gibt nämlich auch so ein paar ältere, so ein paar Generation X oder Boomer, die dann auch so Nebenrollen spielen als Eltern oder als ältere Love Interests oder Sex Interests. Aber vorwiegend ist es natürlich ein Cast von Schauspielerinnen und Schauspielern um die 30 und da gibt es ganz viele auch tolle Figuren und SchauspielerInnen, in Nebenrollen zu sehen. Also einfach eine super, super Sache und ja, das solltet ihr auf jeden Fall anchecken.
Look at it.
Genau, und dann haben wir sozusagen jetzt als Gegensatz, vielleicht können wir auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, viel weniger Sex, aber auf jeden Fall ganz viel Beziehungsserie. Der derzeitige Netflix-Hit ist schon am 26. September mit 10 Folgen mit ca. 30 Minuten Lauflänge gestartet. Nobody Wants This. Ich weiß noch, dass als ich Themen gesucht habe für wahrscheinlich den vorvorletzten Podcast, dass ich da auch einen Trailer geguckt habe und dachte so, na, das sieht jetzt aber irgendwie eher belanglos aus, irgendwie so, aha, die Geschichte ist eine Sex- und Beziehungspodcasterin, die mit Religion nichts am Hut hat, verliebt sich halt in einen Typen, der sich dann als Rabbi darstellt, also eine amerikanische Serie und läuft bei Netflix an und dann habe ich die auch wieder vergessen und dann lese ich nach und nach immer öfter Artikel irgendwo in Medien, die diese Serie als sehr gut und überhaupt als unfassbar erfolgreich loben und dann dachte ich so, ach komm, weil ich auch nochmal reingeguckt habe und dann sie auch bis auf die letzte Folge, die fehlt mir noch, komplett gesehen habe, sollten wir doch darauf nochmal zu sprechen kommen. Also ich hatte den Inhalt schon angeteasert. Es geht um Joanne, gespielt von Kristen Bell, die macht mit ihrer Schwester so ein Sex- und Beziehungspodcast und ist Single, genau wie ihre Schwester. Und auf so einer Party lernt sie eben so einen netten Typen kennen, Noah, gespielt von Adam Brody. Und es funkt sofort, sie interessieren sich sehr füreinander und ja, kurz danach stellt sich halt heraus, der Typ ist Rabbi. Und hat sich gerade frisch getrennt und eigentlich erzählt jetzt die Serie einfach nur davon, wie diese beiden Welten, ob die irgendwie zusammenpassen und ob trotz der Liebe irgendwie die Barrieren zu hoch sind oder was aus der ganzen Geschichte wird.
Naja, sie erzählt vor allem mal auch, dass sie in eine Blase reinkommt, die sie bis auf ihn halt ablehnt. Also sie wird immer von der Mutter wird sie mal als Schickse, also als nicht jüdische Eindringling bezeichnet und sowas. Das heißt, es ist sind nicht nur zwei unterschiedliche Charaktere, die miteinander versuchen, sich zu vereinbaren auf irgendeine Art, sondern auch unterschiedliche Kulturkreise, die miteinander clashen.
Genau, also es gibt sozusagen der ganze Freundeskreis von Noah ist im Prinzip jüdisch. das sind zwar ganz normale Kalifornier, ich glaube, es spielt in Los Angeles. Mhm. Die haben auch alle ganz normale Jobs, aber es gibt halt immer noch dieses Thema Religion im Hintergrund und die ganze Blase, die Ex-Freundin ist natürlich jüdisch, die Freunde sind jüdisch, die Familie, die Eltern und sowas. Und was ich ganz interessant finde an der Serie, ist praktisch im Prinzip dieses Zweigeteilte. Das ist einmal, sind das so diese ganz normalen Kalifornier von heute, zumindest so, wie sie in Serien dargestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es eben noch immer dieses religiöse Thema im Hintergrund. Hattest du die Serie schon gesehen, als ich gesagt habe, lass uns nochmal drüber reden? Nee. Oder hattest du davon gehört?
Gehört hatte ich davon, gesehen habe ich sie nicht. Ich habe dann, meine Liebste hat gesagt, sie hat es natürlich angefangen zu sehen, weil es halt irgendwie so, weil sie einfach einen großen Radar hat für die für populäre Formate. Ich war natürlich erstmal total abgeschreckt über diese Hochglanzfassade, die darin aufgebaut wird. Also das ist so eine Rom-Com, also nicht so viele Com-Elemente, aber schon auch eine leichte Erzählweise, in der alle Charaktere wahnsinnig schlagfertig, wahnsinnig kultiviert, wahnsinnig klug, schön, reich und lustig sind. Es gibt in beiden Freundeskreisen dann immer so einen Weirdo, der nicht schön sein muss, sondern so ein bisschen von der Seite reingrätschen darf, um so zu zeigen, es gibt auch noch andere Aspekte als Perfektion in dieser Gesellschaft. Nervt mich von der allerersten Sekunde an, dass auch alle immer so unglaublich weiße Zähne haben und sowas. Also es ist so eine, gleichzeitig gepaart mit so einer aggressiven Multidiversity in so einem Rich Kids Umfeld. Also das ist so, jeder an jedem Esstisch, wo alle beisammen sitzen und die ganze Zeit super anregende Gespräche, wo alle daran teilhaben, führen. Ist dann immer, sind sechs verschiedene Migrationshintergründe und vier verschiedene sexuelle Identitäten. Also es ist, da achten die total drauf.
Fand die eigentlich relativ, also es ist ja fast schon lustig, weil Kristen Bell und Adam Brody, die beiden Hauptdarsteller, sind ja durch so 20 Jahre alte Formate bekannt geworden. Also Kristen Bell war Veronica Mars, lief von 2004 bis 2007 und Adam Brody war der Star oder einer der größten Stars aus OC California, lief auch von 2003 bis 2007 und manchmal hat man fast den Eindruck, dass die Ästhetik von Nobody Wants This so ein bisschen aus den späten 90ern oder frühen Nullerjahren ins Heute transportiert wurde. Also man glaubt sich fast wieder bei so einer alten Sitcom-Rom-Com-Serie angekommen.
Ja, weil auch das Moralgerüst dasselbe
geblieben ist. Ja, so. Es erzählt wie aus so einer alten Welt. Ja. Ne? Man denkt irgendwie so, ja, Moment mal, das kann doch jetzt, das ist die Idee der Serie, dass diese nicht-religiöse und nicht-jüdische Podcasterin sich in den doch recht weltlich daherkommenden Rabbi verliebt, aber gleichzeitig ist das ein Superhit, der unheimlich viele Leute interessiert. Und fandst du die Serie denn auch schlecht?
Nein, ich finde die nicht schlecht.
Ja,
ich finde
die ist also nämlich nicht schlecht, trotzdem nee, nicht.
Ne? Nee, die ist nicht meine Thematik, ist nicht mein Format. Ich mag, also ich gucke es nicht als Fan, also als Zuschauer solcher Formate. Aber das hat total viele Qualitäten. Das ist gut besetzt, also eben davon abgesehen, dass das alles sehr, sehr glatte Oberflächen sind. Überwiegend spielen die beiden ihre Liebesbeziehungen oder wie sie also ihren Anbahnungsprozess spielen, die total glaubhaft sind, natürlich immer, also vom ersten bis zum letzten Dialog gibt es da kein und kein Haspeln und so weiter. Das ist immer alles, es ist aber auch eben dieses Rom-Com-Ding, es ist immer alles perfekt. Das stört mich, andere stört es offenbar nicht.
Das ist so ein bisschen so Screwball-Tradition, die sich praktisch in den neueren Komödiengenerationen des amerikanischen Fernsehens halt auch fortgesetzt hat.
Genau, weil es auch ein Erfolgskonzept ist so, aber es ist trotzdem so, die Art und Weise, wie sie sich einander annähern, ist sehr liebevoll gefilmt, sie geben sich viel Zeit, es kommt zwar irgendwann relativ früh der erste Kuss, aber das hat noch nicht unbedingt so Auswirkungen auf so einen zwingenden Fortgang der Geschichte. Die Figuren am Rande, die Beispielenden, also so die Sidekicks, die geben die richtigen Stichworte. Ich finde es auch interessant, dass es zwei Podcasterinnen sind, so wie ich auch gemerkt habe, wo du vorhin das Thema Sex angesprochen hast. Die kümmern sich halt, also die sind kurz davor, halt einen Deal zu kriegen mit so einer großen
Spotify, glaube ich, ne?
Sowas, ja. die halt sponsern. Wir sind ja auch immer noch so ein bisschen auf der Suche nach Leuten, die uns sponsern.
Gerne anschreiben
uns. Ja, also wir haben jetzt alles dafür getan, weil wir glaube ich, allein in den ersten 10 Minuten ungefähr 86 80 Mal das Wort Sex erwähnt
haben.
Oh
ja, stimmt, ja.
Vielleicht, vielleicht führt uns das in die richtige Richtung.
Werde ich aber als Suchstichwort am besten eingeben.
Genau, ja. Lass mal mehrfach Sex da rein, reinschreiben, auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und das ist man merkt da halt auch, dass es wirft auch ein Schlaglicht auf die Gesellschaft, also die Unterhaltungsindustrie, in der wir uns gerade befinden, dass die beiden mit diesem Thema, wo sie halt einfach ohne Skript und ohne Punkt und Komma über Liebe, Sex und Zärtlichkeit sprechen, dass das so gut ankommt und so.
Ja, es ist auch witzig, weil diese beiden Schwestern, Morgan ist, also es gibt Batsch noch zwei sozusagen wichtige Nebenrollen, das sind die Geschwister der beiden Liebenden. Die Schwester von Joanne Morgan wird gespielt von Justin Loop und der Bruder Sascha von Noah wird gespielt von Timothy Simmons. Ja, die sind beide übrigens wie so zwei Schauspieler, die jeweils die unglaubwürdigsten Geschwister ihrer Brüder und Schwestern sind, die man sich nur vorstellen kann.
Also, die Justin Loop soll sehr viel jünger sein, das ist sie auch.
Ja, aber sie ist ungefähr einen halben Meter größer und sieht auch komplett anders
aus. Ja, das ist aber.
Und das Gleiche gilt für den Bruder von Noah.
Ja, ist ein bisschen das Schicksal der Fiktionalisierung von Verwandtschaftsverhältnissen und sowas, ja. Da werden wir nie so ganz rauskommen. Die ist aber, ich finde, die macht das ganz gut, die Loop. Die
alle
kennen wir auch aus Succession, da hat sie eine tragende Nebenrolle gespielt. Ich finde, die machen das alle solide und ich finde, die liefern alle das ab, was man für so ein Rom-Com-Format braucht. Und es gibt wirklich, wirklich fürchterliche Rom-Com-Formate, die wirklich, die ausschließlich mit Stereotypen und Klischees arbeiten. Die hier versucht sich schon ein bisschen was einfallen zu lassen, auch dieser religiöse Bias, der da drin hängt, der ist auch relativ klug ausbalanciert. Es gibt ja, es hat natürlich so eine Instagram- und Social-Media-Debatte nach sich gezogen, nämlich Hot Priest versus Hot Rabbi. Hot Priest aus Fleabag, Andrew Scott, so der heißeste Pfarrer aller Zeiten und jetzt eben, wie heißt er nochmal, der Darsteller, der Hot Rabbi?
Das ist Adam Brody.
Adam Brody. Da gibt's zwei Fraktionen, die sich wahrscheinlich bis aufs Messer bekämpfen, wer wen toller findet. Ich finde auch den Hot Rabbi, der hat sehr viel Charme und sehr viel Anmut und sehr viel Würde in dem, was er da ausstrahlt und auch sehr viel Zurückhaltung in seiner religiösen Funktion. Also man sieht ihn manchmal auch beim Predigen und so weiter und das ist alles weder drüber noch drunter. Ist nicht mein Fernsehen, ist aber gutes Fernsehen, finde ich.
Also ich denke, wie du schon richtig sagst, die Chemie stimmt und die Figuren und die Dialoge, das ist alles so ein bisschen schon so ein bisschen überhalb des Durchschnitts oder deutlich. Deswegen kann man erklären, warum die Serie gut ankommt. Aber der wichtigste Grund ist tatsächlich die Chemie, glaube ich, zwischen den beiden Hauptdarstellern, die eben auch privat sehr gute Freunde sind. Ich finde, das spürt man auch so ein bisschen.
Ja, ist es so?
Ja, die sind sehr eng befreundet. Sehr, also die sind beide mit anderen Menschen verheiratet, sind auch beide Eltern von jeweils zwei Kindern, sind auch übrigens eigentlich ein bisschen zu alt für ihre Rollen, ne? Weil die sind beide so 44, 45 im wirklichen Leben und sollen, glaube ich, in der Serie eher so 10 Jahre jünger sein.
Naja,
was man natürlich bei der guten Pflege, die beide sich angedeihen lassen und wahrscheinlich auch ordentlichen gehen, geht noch so durch. Was ich noch ganz interessant finde, ich habe natürlich auch nachgeguckt, wer hat die Serie gemacht und die Serie ist von einer Irene Foster. Und dann habe ich gelesen, dass tatsächlich die Serie lose auf ihrem eigenen Leben beruht. Also einmal, ihr könnt die mal googeln, Irene Foster, die sieht der Kirsten Bell total ähnlich, also sieht fast genauso aus. Und die ist auch Podcasterin. Ich weiß nicht, ob sie einen Sex-Podcast gemacht hat, aber sie hat eben dann einen jüdischen Musikmanager kennengelernt. Das ist Simon Tickham und ist für ihn zum Judentum konvertiert. Also ihr Mann ist kein Rabbi, aber er war sozusagen aus irgendeinem Grund, wollte sie auch zum Judentum konvertieren. Sie erzählt da praktisch so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Und das ist so das erste große Ding, was sie macht, auch wenn sie auch nicht mehr so, sie ist glaube ich 42 gerade geworden. Aber Irene Foster ist lustigerweise die Tochter von David Foster, dem wahrscheinlich einem der reichsten Musikproduzenten der Welt, 16 Grammys, der hat Ghostbusters, Footloose, Whitney Houston.
Bist du eine kleine Wühlmaus, ne? Wenn du dich einmal irgendwo rein recherchierst, dann kommst du da nicht mehr raus.
Aber David Foster ist, also ich habe ja selber Musik gemacht und habe sehr, sehr lange Musikjournalismus betrieben und David Foster war immer so ein Streitthema, weil Produced by David Foster war in den 80ern und 90ern immer so ein Streitthema, weil der hatte einmal einen sehr slicken, also sehr kommerziellen West Coast Sound, der halt mega kommerziell oder erfolgreich war. Und
aber macht hier nicht die Musik, oder doch?
Nee. Okay, nee. Das ist auch die Ehe von den Eltern von Irene Foster ist auch auseinandergegangen, sehr unschön. Und,
ja, das führt jetzt zu weit.
Sie hat ein too much etwas, etwas schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater, aber dass sie die Tochter ist von David Foster, fand ich irgendwie lustig. Also, um ein Fazit zu ziehen, ich fand die Serie auch nicht ganz so spannend wie einige andere Leute, die das ganze Ding lieben. Es hat wirklich eine sehr altmodische Art, und wenn man auf den Climax wartet, muss man auch sehr, also bis es zur richtigen Krise kommt, muss man auch recht lange warten. Aber ich verstehe durchaus, warum man das guckt und warum man das gerne guckt. Die Gründe hast du schon genannt, und ich kann das durchaus auch empfehlen. Also eine 4 kriegt die Serie, 4 Sterne kriegt die Serie von mir schon.
Von mir kriegt es keine Sterne, weil das läuft ein bisschen out of range bei mir. Ich kann das nicht bewerten.
Du möchtest keine Sterne verteilen.
Das ist einfach, es ist solide gemacht. Es hat völlig zu Recht ein großes Publikum gefunden, weil es auch einfach ist ein wunderschönes Wort, finde ich. Es ist eine altmodische Serie für die Ansprüche der sowas wie Gen Y bis Z. Und das finde ich, so machst du Fernsehen, dass gut ankommt. So.
Also es ist auch so witzig, ne? Weil wenn wir jetzt über Netflix-Hits reden, also das Ding ist in, glaube ich, über 70 Ländern Nummer 1 oder in fast überall in den Top 10. wir haben ja oft gesagt, Squid Game oder Baby Reindeer, das waren so Dinger, die waren halt ganz anders und die haben schockiert und waren irgendwie krass. Und das ist jetzt ein Netflix-Hit, wo du sagst, unfassbar altmodisch, einfach nur gut gemacht und Wohlfühl-Ding.
Ja.
Ein Wohlfühl-Ding.
Ja, unbedingt.
Und das kann aber auch, daran siehst du kannst mit vielen unterschiedlichen Qualitäten zum Netflix-Hit werden. Und vielleicht abschließend, weil das ein Punkt ist, der mir nicht aufgefallen ist. Ich hatte eine Kritik noch gelesen, die hat Lisa Ludwig im Spiegel geschrieben. Die hat nochmal betont, und das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es eine weibliche Autorin ist, dass das so toll wäre, weil der Typ, also der Rabbi, keinerlei toxische Männlichkeit transportiert. Also es ist ein ganz lieber, netter Typ, der trotzdem sozusagen das Love Interest oder die Identifikationsfigur in dieser Serie ist. Und offensichtlich war diese Rolle von dem Brody in OC California, was ich nie gesehen habe, war eine der ersten Figuren, die auch so damals vor 20 Jahren in diese Richtung ging, und jetzt macht er das gleiche 20 Jahre später.
Okay, ich habe nicht so viel geguckt, um das bis zum Ende verfolgen zu können, ob er nicht noch doch nicht irgendwo ein bisschen Toxizität
entwickelt. Nee, der ist tatsächlich nicht toxisch. Das ist ein netter Typ, ohne mit wenig Ecken und Kanten im negativen Sinne.
Okay, also doch ein Märchen. Sehr schön.
Ein Märchen, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum nächsten
Märchen
oder wie auch immer.
Ist auch ein Märchen. Achtsam Morden, interessanter Titel, ist Teil, du hast es ja schon erwähnt, eines Romans von Carsten Dusse, der
fünf
sich
Stück
zu einer.
Gibt's davon schon.
Bitte?
Fünf Romane.
Lass mich doch ausreden, der sich zu einer Reihe ausgewachsen hat. Den Auftakt macht so ein opportunistischer Anwalt namens Björn Diemer, der als Syndikus eines Berliner Gangsterbosses so derartig eingespannt und busy ist, dass er sogar den 4. Geburtstag seiner Tochter verpasst. Und seine Frau schickt ihn daraufhin, also auch aus der Erfahrung vieler anderer Abende, an denen er nicht zu Hause war, zu einem Achtsamkeitscoach namens Joschka, weiß ich gar nicht, der dummerweise so effektiv arbeitet, dass Björn maximal ausgeglichen so an den Abgrund der Berliner Clankriminalität schlittert und selber Teil des Bösen wird. Und also war er natürlich vorher auch schon als Syndikus so eines Anwalts, der ihn immer wieder aus der Scheiße rausgerissen hat, aber jetzt schlittert er da auf vielfältigen Wegen noch tiefer rein in diese ganze Mischpoke und was da alles an krimineller Energie wabert und so weiter. Und dem verfolgen wir 8 Folgen à 30 Minuten. Also es ist jetzt eigentlich, wenn man das anschaut, was wir heute auch besprechen, scheint es das neue 6x45 zu sein, weil ich bin der Meinung, dass die anderen beiden auch jeweils 8x30 waren, oder?
Also bei
30
den anderen
Teile Lust und beiden, Nobody Wants This.
Ja, bei den anderen beiden waren es tatsächlich 30 Minuten. War es Achtsam Morden nicht ein bisschen länger? Geht es da nicht Richtung 40, 50
Minuten? Weiß ich nicht, ist ein bisschen durcheinander, ist nicht keine feste Größe, ja. Aber ich glaube, es einigt sich so ein bisschen auf knapp über 30 Minuten. Also es ist ein bisschen zugespitzter in seinen einzelnen Episoden und sorgt dafür auch, dass es immer wieder sehr unterhaltsame Cliffhanger gibt. Und beim Thema unterhaltsam bin ich eigentlich auch schon dabei zu erzählen, wie ich es finde, weil ich finde es richtig geil. Ich weiß nicht, wie findest du?
Ach, das ist ja interessant.
Ich finde es richtig geil.
Mir gefällt die Serie gar nicht.
Echt nicht? Wieso nee. Nicht?
Ich finde, dass der ganze Plot relativ stumpf ist. Also ich sehe da sehr viele Klischees rund um Morden und Krimis und Gangstertypen und so. Und ich habe mich immer gefragt beim Schauen die ganze Zeit, ob das wohl im Roman besser ist. weil mir hat es in der Serienumsetzung, man muss dazu sagen, auf diese Serie müsst ihr noch ein paar Tage warten, falls ihr den Podcast sehr frisch hört. Die läuft nämlich bei Netflix ab 31. Oktober.
Halloween.
Ja, und ich hatte so leichte Miss Merkel-Gefühle, weil es gibt ja eine andere, ja, lass mich doch mal ausreden.
Nee, ich habe dich nicht unterbrochen.
Genau, also bei Miss Merkel. Diese beiden RTL-Verfilmungen, oh Gott, von dieser Romanreihe von David Safir, da habe ich mich die ganze Zeit, weil das ist unfassbar mies, ne? Weiß nicht, ob du mal so einen Film gesehen hast,
ja, klar,
Miss Merkel.
Ja.
Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, müsste ich jetzt mal so ein David Safir-Buch über Miss Merkel lesen, weil so viele, keine Ahnung, Millionen Leser oder wie viel diese Bestsellerreihe da hat oder Hunderttausende, die können doch nicht irren. Die Vorlage muss irgendwie besser sein. Und jetzt gibt es hier ja auch eine sehr erfolgreiche Vorlage, eben diese 5 Romane von Carsten Dusse, der übrigens auch eigentlich Rechtsanwalt ist, genau wie Irene Foster aus Nobody Wants This auch im echten Leben Podcasterin war und einen Juden kennengelernt hat. Also man sollte über sein eigenes Leben eine Romanreihe schreiben und damit sehr reich werden. Also hast du dich auch gefragt oder hast du da vielleicht mal reingelesen in diese Bücher von Achtsam Morden?
Nee, habe ich nicht. Also das schaffe ich aber auch echt tatsächlich nicht mehr in Romanvorlagen reinzulesen. Da muss ich mich da manchmal ein bisschen darauf verlassen, was andere Leute, die es getan haben, dazu sagen. Das habe ich nicht getan. Aber ich war eben auch kurz davor, ich war kurz davor aufzustehen, als du es mit Miss Merkel verglichen hast. Weil natürlich, es ist ein komödiantisches Kriminalformat mit Thriller-Versatzstücken. Das dazu auch noch in der Clan- oder Bandenkriminalität spielt. Klar, ein großer negativer Minuspunkt, rassistische Klischees werden da reproduziert, dass natürlich solche Bandenkriminalität immer irgendwie mit orientalischen oder russischen Typen zu tun hat. Hätte man sich sparen können, wäre dann vielleicht nicht mehr so zu erzählen gewesen, wie es erzählt wurde, aber Tatsache ist, dass diese Serie bei allen Klischees, die sie dabei transportiert, ja genau einen eigenen Twist wählt, nämlich dass er zu diesem Achtsamkeitstraining geht und sich dabei halt Seiten an sich entdeckt, die er vorher nicht kannte. Er ist ein totaler Zyniker, er ist ein selbstgerechtes Arschloch, er ist gleichzeitig aber auch so ein bisschen linkisch unsicher in dem, was er tut. Er ist sich seiner Position in seiner Superkanzlei, wo er nur die Drecksarbeit für so einen schwierigen Typen machen darf, bewusst und so weiter. Und dann kommt er aber zu diesem Achtsamkeitscoach, gespielt von Peter Jordan, der ihm halt immer wieder so, der knallt ihn zu mit diesen Versatzstücken aus der Wohlfühlliteratur. Und man denkt sich immer, kann denn das angehen? Gibt es das wirklich, dass solche Coaches so reden? Ja, die reden so. Das ist kein Märchen, sondern das ist Realität. Und er, immer wenn er in Stresssituationen kommt, in denen die Situation mal wieder aufs Neue eskaliert, in dem es dazu kommen könnte, dass Menschen ums Leben können, dass er krasse Kapitalkriminalität selber begeht oder zumindest unterstützt, in dem Moment poppt dann immer wie so eine Traumwolke der Peter Jordan auf als Achtsamkeitscoach Joscha, der ihm irgendetwas über die Situation erzählt, über Ängste, über Panik, über Verlustgefühle und so weiter. Und das korreliert dann immer mit dieser Situation, also diese Traumwelt des Achtsamkeitscoachings korreliert in dem Moment und verzahnt sich mit der realen Situation der Schwerstkriminalität. Und ich finde, dieser Move ist so originell gemacht. Und ich finde, dass dass der Peter Jordan macht das gut. Der hat auch die haben beide so ganz viele Sidekicks, die halt damit reinspielen. So was wie Emily Cox als seine Ehefrau von dem Björn, Mark Hosemann als so ein Kettenhund von einem der Großkriminellen oder auch Murutan Muslu, der so einen ganz leisen Typen spielt, wird Britta Hammelstein, ehemalige Freundin von ihm, die jetzt als Polizistin gegen ihn ermittelt, und im Zentrum des Ganzen natürlich Tom Schilling. Und ich finde, der führt das, was er besonders gut kann, nämlich so diese kontrollierte Nervosität seiner vielen Rollen, führt er hier fast schon zur Perfektion. Mhm. Also so die Mischung aus Arroganz und Panik, die ihn ständig umweht. Und ich finde, dass gerade Tom Schilling im Zusammenspiel mit Peter Jordan und diesen ganzen anderen Knalltüten, die da mit reinwirken, das ist ganz großartiges, nicht unbedingt krass deepes, aber großartig gefilmtes Criminal Entertainment.
Mhm. Interessant, dass du es so siehst. Also ich muss auch sagen, die Tatsache, dass Tom Schilling die Hauptrolle spielt, nicht umsonst hat der Typ eine Hauptrolle nach der anderen, ist natürlich eine Stärke der Serie, weil ich glaube, es gibt niemanden, der so ja das Nervige des Alltags, ich sage jetzt nur Oh Boy, so wunderbar nonchalant und beiläufig und trotzdem überzeugend so underplayen kann wie Tom Schilling. Der macht das. Mag ihn sehr gerne, ich sehe ihm immer gerne zu. Und du hast schon den Cast erwähnt, der ist natürlich auch 1A. Also die haben da unglaublich hochkarätigen Cast für eine deutsche Serie. Klar, ist ja auch von Netflix finanziert. Und trotzdem muss ich sagen, ich sehe die Punkte, die du erwähnst, und ich hätte mir das auch alles etwas besser gewünscht, aber ich finde die ganzen Plot-Twists, die ganzen Sachen, die da passieren, ich finde, es geht noch relativ gut los. Die erste Folge hat mir auch gut gefallen. Aber danach ist es doch alles mir relativ, also zu sehr behauptet und zu sehr auf Twists, die man so oder so ähnlich schon gesehen hat, gemacht. Aber wahrscheinlich ist es letztendlich Geschmackssache, ob es man das
auf jeden Fall
als abgegriffen empfindet, diese Erzählung an sich, die übrigens sehr, sehr eng an dem ersten Roman dran ist. Ich habe mal die Inhaltsbeschreibung von dem ersten Roman mir durchgelesen. Das ist bis auf kleine Details, sind die Figuren alle so da drin, und das Geschehen ist auch ziemlich, orientiert sich auch ziemlich eng an dem Buch.
Ja.
Ne? Also wenn man das Buch schon gelesen hat, wird man wahrscheinlich gar nicht so viele Überraschungen erleben.
Ja, aber ich finde tatsächlich, weil du hast ja diese Stereotypen angesprochen, aber das, auf diesem Minenfeld der Stereotypen und Klischees einen Twist zu finden, der sie so ein bisschen aus ihrem Schlamm rausholt, das zu finden, das ist natürlich jetzt dem Carsten Dusse und nicht den Regisseuren zum Beispiel, also Max Zelo, Martina Plura. Ich habe jetzt die bei so einer Romana, dazu merke ich mir immer nicht so doll die Autorinnen.
Ja.
Aber das ist denen natürlich jetzt nicht alleine zugute zu halten. Das liegt an dem Carsten Dusse offenbar. Aber ich finde, dieser Move ist einfach so, der ist so originell. Und ich finde den natürlich manchmal ein bisschen zu far to the floor aufgelöst. Und es ist ein sehr visuelles Projekt, das sehr stark mit Knalleffekten oder zumindest Effekten arbeitet und auch mit visuellen Zuspitzungen und so weiter. Und dadurch auch so ein bisschen dann sowas Steven Soderbergh erinnert, der ja auch immer so wahnsinnig gerne optisch inszeniert, dabei so eine Leichtigkeit zu transportieren versucht, aber eigentlich auch immer leicht drüber ist. Weiß ich, ich fand das, ich hab das gesehen und ich habe es deswegen, ich konnte es nicht ganz zu Ende gucken, weil ich es im Ganzen sehen wollte. Mhm. Ich wollte nicht vorscrollen, obwohl ich ein bisschen in Eile war und sowas, und habe dann zwischendurch ein bisschen was ausgespart, weil ich das einfach ganz sehen will, weil es mich echt reingezogen hat.
Interessant, ich habe es auch komplett gesehen und wie gesagt, ich musste mich eher so ein bisschen durchkämpfen. Hast du auch, ich habe immer wieder mehr notiert, so als Bezugspunkt Gentleman.
Ja.
Weil ich fand halt in Gentleman, wo ich auch vorher gesagt hätte, ist wahrscheinlich nicht mein Ding, und das hat mich total reingezogen. Das fand ich wirklich im klassischen Sinne tolle Unterhaltung, und hier versucht man etwas Ähnliches auf Deutsch, also eine überzogene, larger than life Kriminal-Thriller-Serie mit viel Gewalt und vielen absurden Szenen und so, und für mich hat es halt von der Qualität in keinster Weise mithalten können.
Naja, doch, finde ich. Ich finde, es ist ein
also
gutes
deutsches
Pendant dazu.
Also ist das deutsche Gentleman
für dich? Im Grunde genommen ist es das, ja, finde ich. Also hast einen guten
Gut, da sind wir Punkt hier gemacht. Bei dieser Serie unterschiedlicher Meinung.
Ja.
Die kriegt von mir nämlich, ja, mit Wohlwollen wegen Tom Schilling und wegen der guten Grundidee kriegt sie von mir 3 Sterne.
Okay, du hast letztes Mal hast du echt Mumpitz mehr gegeben, aber jeder hat seine eigene Metrik da drin.
Was gibst du denn?
Ich krieg eine glatte 5.
Ach, die kriegt eine 5
ja,
von
unbedingt.
Dir?
Ich fand's, wow. Ich fand sie richtig geil.
Hey, da haben wir ja echt ein Thema.
Also da haben wir ein Thema.
Das unterschiedliche, so weit waren wir schon lange nicht mehr.
Da müssen wir noch zur Achtsamkeitsmeditation, genau. Mediation.
Ja, schön. Kommen wir zu einem Thema, ich weiß gar nicht, hatten wir hier schon mal Reality-TV? Wenn, dann ist es lange her.
Kann ich mich auch gerade nicht dran erinnern. Das ist natürlich ist immer ein Thema und ich finde, wir sollten es auch, wenn es ein Thema ist, das relevant ist, ruhig besprechen, hier nicht immer nur Fiktion. Licht aus auf Prime. Startet auch erst nächste Woche am 31. 6-mal, ich glaube 30 Minuten,
ich
nicht
glaube
45.
Auch, ja.
Und handelt von, du hast es ja in der Anmoderation schon angesprochen, von 8 so 1B bis C Promis, die 6 Tage lang in völliger Finsternis eines komplett abgedichteten Kölner Studiokomplexes so einkaserniert werden, wo sie zugleich von einer Psychologin und Steven Gätjen natürlich beobachtet werden, wie sie mit einer Reihe Challenges und allerlei Alltagsaktivitäten versuchen, diese 6 Tage im Dunkeln rumzukriegen. Und das sind so die Promis, nennen wir sie mal Promis, die dabei sind, sind ganz gut gemixt, finde ich. Das ist Pietro Lombardi ist dabei, so ein DSDS-Gewächs, Janine Michaelsen, Jochen Schropp, Nega Amiri. Interessanterweise ein blinder Comedian, dessen Tamur, ich habe jetzt den Namen
nicht. Ich kannte ihn auch nicht, ja.
Nicht parat, aber.
Also er sagte, glaube ich, 5% Sehvermögen.
Ja, genau, er sieht noch Licht und sowas und Schemen, aber den darf man halt, glaube ich, mit Fug und Recht als blind bezeichnen, der natürlich einen extremen Standortvorteil mitbringt in diese Konstellation, die aber gar nicht so krass rausgehalten wird. Und dazu dann noch so Luna Schweiger vom Beruf Tochter. Ja, Gloria Burkhardt von Beruf auch irgendwie Tochter von Markus Söder.
Kanntest du sie vorher?
Nee.
Okay.
Bin auch froh, ich muss sie auch nicht kennenlernen. Und wer ist noch? Gedeon Burkhardt ist noch dabei. Mhm. Also so ein relativ gealterter, sehr, sehr selbstbewusster Boomer-Schauspieler. Mhm.
Kleine Haie, ne?
Kleine Haie, da
ja,
war
ja,
noch,
damals
da war noch aussichtsreich.
Jürgen Vogel, ja. Kai Wiesinger und Gedeon Burkhardt und waren
Gedeon
die drei
Burkhardt,
Stars.
Ja, war damals aber auch schon so ein Schnösel. Ist ja, genau. Also er ist halt auch immer ist ein Schnösel. Aber das ist meine persönliche Sicht auf ihn. Also ja, du, wie viel hast du davon gesehen?
Ich habe alles gesehen.
Ich habe auch alles gesehen, ja.
Mhm. Also einmal muss man ja schon die Frage erstmal beantworten. Wir verfolgen eine Reality-Show, die in kompletter Dunkelheit spielt. Wie geht das überhaupt? Also ich habe jetzt technisch nicht nachgelesen, aber das sind anscheinend so Nachtsichtkameras oder sowas, die diese Leute da eben 24 Stunden rund um die Uhr, also so Big Brother-mäßig in ihrem Dunkelbunker
Infrarot
beobachten.
Infrarot
ja. Nennt man das. Ja. Also es führt halt dazu, dass die Bilder, die wir am Fernsehen oder an einem Screen, wo wir die Serie sehen, verfolgen, dass wir halt Schwarz-Weiß-Bilder sehen, letztendlich, ne, mit, ich glaube, die Figuren sind dann eher heller und.
Ja, das ist so, als wenn man durch Nachtsichtgeräte schaut.
Ja,
also
aber
das schon mal gemacht
du guckst
hat.
Sehr oft durch Nachtsichtgeräte, oder?
Also ich glaube, dass viele Leute haben schon irgendwann mal durch ein Nachtsichtgerät geschaut oder haben ja. Es in Dokumentationen, die in der Nacht spielen, gesehen.
Stimmt.
Das ist so ein sehr milchiges Grau, also nicht Schwarz-Weiß, sondern so grau-hell, grau-weiß,
ja.
Beige, so ganz komische Farbgebung und wo die Augen ganz komisch leuchten und sowas. Hat wahrscheinlich, man die meisten wahrscheinlich schon mal gesehen und hier ist das, es ist der Main View. Wir sehen aber auch Licht. Also wir sehen auch immer wieder so einen
genau.
Kommandostand rein. Es gibt auch gelegentlich Situationen, wo sie Licht gewinnen können sozusagen.
In ihren Challenges.
In ihren Challenges, wo dann 2 Leute lang kurz mal in beleuchtete Räume dürfen und sowas. Also Licht spielt natürlich eine große Rolle. Aber natürlich nicht nur. Es ist ein Reality-Format, wo 6, 8 Leute einkaserniert werden. Es hat natürlich auch dann diese so Tränen-Close-Ups und Stresssituationen, die ein bisschen dramatischer dargestellt werden, als sie tatsächlich sind. Es gibt einer, schlägt sich mal eine Lippe an und hat so einen Mini-Cut und das wird irgendwie so thematisiert, als wenn er einen Bauchdurchschuss hätte und so. Also es geht auch viel um die klassischen Reality-Versatzstücke zur Dramatisierung und Überdramatisierung. Aber, und das ist, finde ich, wirklich besonders an diesem Format, es geht vor allem ums Teambuilding. Und das habe ich in all diesen Formaten, ob es jetzt Dschungelcamp ist oder Big Brother oder sowas, habe ich es noch nicht erlebt, dass den Leuten so glaubhaft abzunehmen war, dass sie hier miteinander um etwas ringen.
Auch gibt es nicht doch relativ viele Shows, also ich weiß, ist nicht die aktuelle, du bist doch der Experte, Seven vs. Wild, die sind ja jetzt nicht mehr alleine oder im Duo unterwegs, sondern sind jetzt auch ein Team.
Sind jetzt auch ein Team.
Eigentlich bei vielen Reality-Formaten kommt es aufs Zusammenwirken an, weil wenn jeder immer nur sein eigenes Ding machen würde und keine Interaktion oder nur Gegnerschaft sozusagen da inszeniert wird oder gelebt wird, dann wäre das ja nicht so interessant. Fandst du das so außergewöhnlich?
Ja, aber weißt du, was das Besondere an dem hier ist, ist ja, dass das sind ja alles so Aufmerksamkeitsabsorbatorinnen, die hier zu sehen sind. Das sind oftmals so aus dem influenzenden Bereich, alle irgendwie populär auf Bühnen oder vor Kameras.
Klar,
und
Medien,
plötzlich Leute. Verlieren die komplett ihre Selbstbespiegelung, also beziehungsweise diese Selbstbespiegelung wird so aufs Innere zurückgeworfen. Die können sich nicht sehen. Die wissen nicht, was sie machen. Die wissen nicht mal, wo ihre Finger sich im Raum befinden. Die wissen nicht, wie sie aussehen. Die wissen nicht, wie verlottert sie gerade rüberkommen und so weiter, sondern die sind komplett zurückgeworfen auf ihren Wesenskern. Und bei Big Brother siehst du, und bei all diesen Formaten, auch im Dschungelcamp, so viel das ja gelobt wird, siehst du auch immer in erster Linie PR-Fassaden ihrer eigenen Selbstvermarktungsindustrie. Und das siehst du hier nicht. Die wissen gar nicht genau, was sie gerade darstellen. Die sind sich ihrer selbst komplett unbewusst. Und das erzeugt bei vielen eine Innerlichkeit, die, glaube ich, gerade so ein Pietro Lombardi oder sowas gar nicht gewohnt ist. Der ist ganz oft von sich selber überrascht davon, wie er hier agiert. So. Und ich finde, das zu sehen und gleichzeitig, was ich eben meinte mit diesem Teambuilding, so, die merken, dass sie für sich als Individuen komplett an Bedeutung verloren haben hier drin, weil sie gar nicht existieren. Sie sehen sich nicht mal. Und die einzige Möglichkeit, da durchzukommen, ist, sich miteinander zu verpartnern. Und deswegen kommen diese ganzen Mechanismen, die der Steven Gätchen und die immer wieder so leicht angeteasert werden, gibt es hier nicht Stressmomente oder sowas, die funktionieren hier nicht, weil die Leute sich nicht sehen können. Sie nehmen sich kaum wahr. Und deswegen finde ich, das ist ja nicht kein genuin eigenes Prime-Format, also zumindest nicht Prime Deutschland, sondern das ist ein englisches Format, das adaptiert wurde. Deswegen, ich weiß nicht, wie es original ist, also wie das aufgestellt wurde. Ich finde auch in dieser Zusammensetzung dieser 8 Figuren, die so mäßig unterschiedlich sind, aber auch nicht komplett identisch, finde ich eine gute Konstellation. Man erfährt viel über die Menschen, man erfährt auch hinterher etwas darüber, was es mit denen gemacht hat, zumindest in ihren Aussagen. So, ich finde, das ist wiederum nicht mein Format, das ich gucken würde, wenn ich damit nicht beruflich zu tun hätte. Aber ich finde, für ein Reality-Format, also für so eine nennen wir es mal wohlwollend unscripted Reality, ist es wirklich nicht schlecht gemacht.
Ich habe es auch ganz gerne gesehen. Also du hast es ja vorgeschlagen, weil das war jetzt nicht mein Thema. Ich habe jetzt nicht darüber geschrieben oder so. Aber ich fand es auch interessant. Obwohl ich gerade bei Reality eigentlich meistens raus bin, weil ich das nicht so mag und nicht so gerne meine Zeit da investiere, deswegen machen das dann meistens andere Leute bei den Medien, für die ich arbeite. Aber ich muss sagen, ich habe es auch ganz gerne gesehen und was du vorhin gesagt hast, dass die sich sozusagen nicht bewusst sind, wie sie selber wirken oder aussehen. Das ist ja immer so ein bisschen der Zauber der ersten Staffeln. Also, keine Ahnung, die erste Big Brother Staffel, ich glaube aus dem Jahr 2000 oder so, die ich damals tatsächlich gesehen habe als eigene Staffel, weil es damals halt, das hat jeder gesehen, man hat irgendwie, das war ja das Faszinierende, war, die Leute wussten nicht, die haben sich relativ authentisch verhalten, weil sie nicht wussten, oder noch nicht so viel darüber nachgedacht haben, wie sie rüberkommen werden in diesen aufgezeichneten Leben, die da transportiert wurden.
Und noch ganz kurz, und auch wenn sie rausgekommen sind, das waren so unfassbare Momente, dass die ersten, die rausgevotet wurden aus dem Container, dass die in die Öffentlichkeit getreten sind und plötzlich standen da 3000 Leute und haben geschrien und die wussten überhaupt nicht, wussten gar nichts
davon,
wie sie
eigentlich ankommen. Weil sie zu Stars geworden waren in der Zwischenzeit.
Ja.
Ja, und ich finde, diesen Zauber des Anfangs hat auch dieses Format, weil wenn du in völliger Dunkelheit bist, du fühlst dich ja vielleicht verängstigt, aber auch ein bisschen sicher. Du fühlst dich unbeobachtet, weil du ja auch nichts sehen kannst. Also entgleiten dir deine Gesichtszüge oder überhaupt auch deine Mimik, deine Gestik auf eine andere Art und Weise, wie wenn du sehen kannst und dir dem Ganzen praktisch bewusst bist, ja, dass man sich einander sehen kann. Es gibt so wunderbare Szenen auch in dieser Show. Also kann man einmal wird dann Musik eingespielt, dann können sie alle tanzen. Und das finde ich wirklich sehr berührend, weil jeder tanzt dann wirklich so in völliger Dunkelheit, macht so einen Ausdruckstanz, wie er sich eben gerade fühlt. Und der ist bestimmt anders, als wenn dieses Tanzen in einer Realität stattfinden, in einer sehenden Realität stattfinden würde. Und ich finde auch sehr berührend, am Ende dieses Formats geht ja dann das Licht an. Und dann sehen die zum ersten Mal seit 6 Tagen, sehen die den Raum, in dem sie jetzt 6 Tage gelebt haben und sehen die anderen, wie die eigentlich aussehen. Und das fand ich, es ist wirklich tatsächlich berührend. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, hat mich dieses Format auch, fand ich wirklich gut. Ich fand auch die, den Cast angenehm, also divers. Ich fand die Leute interessant auf ihre unterschiedliche Art und hat auch gut zusammengepasst.
Ich glaube auch, das könnte tatsächlich sowas werden wie dieses Last One Laughing, also LOL, so, wo sich die Leute, wo sie nicht mehr großartig kämpfen müssen, irgendwelche Heinis zu finden, die da reingehen, sondern ich glaube, das wird einige Leute richtig interessieren, weil es eine mörderische Herausforderung ist, 6 Tage lang nichts zu sehen.
Hast du mal so Dialog im Dunkeln oder sowas gemacht?
Ja, ich war, aber es ist ewig.
Ja, ich habe nämlich
so ein Dinner mal gemacht.
Ein Dinner habe ich nicht gemacht, ich habe einfach mal mit einem Freund, der noch eine Karte übrig hatte vor 20 Jahren oder so, als es noch relativ neu war in Hamburg, in der Speicherstadt, gibt es ja, glaube ich, auch in diversen Großstädten, glaube ich, in Deutschland mittlerweile.
Naja, das hat seinen Hauptstandort hier in Hamburg und von hier aus ist es in 30 Ländern um die Welt.
Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, der so ein Ding in der Nähe hatte, der mal irgendwie eine Stadt besucht, wo es Dialog im Dunkeln gibt. Mach das mal, da wirst du wirklich mal 1,5 Stunden oder so von einer blinden Person in einer kleinen Gruppe durch so ein Panoptikum in völliger Dunkelheit geführt und tatsächlich fängst du ganz schnell an, so zu bonden mit dieser Gruppe, du fängst an, dich darauf zu verlassen, du wirst langsam etwas sicherer mit dem Tasten und so weiter, und nimmst deine Umwelt anders wahr. Also und das Ganze aber dann 6 Tage lang durchzuziehen, das ist wirklich auch, das macht was mit dir. Das ist eine echte Lebenserfahrung, glaube ich. Und das Drama, was dann sozusagen so mitschwingt bei diesen Figuren, ich glaube, das ist auch nicht inszeniert. Da musst du nichts inszenieren. Das hast du, wenn du dieses Erlebnis hast.
Ja. Ne? Genau, das sind beides gute Erfahrungen. So, das eine können wir selber machen, das andere werden wahrscheinlich in den nächsten Staffeln, wenn es gut läuft, wechselnd populäre Promis machen und ich glaube, dass der Promi-Grad wird nicht abnehmen, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube allerdings nicht, dass das Ganze so langlebig werden kann wie LOL.
Nee.
Weil ich glaube, mit dieser etwas eingeschränkten Optik, dieser Nachtsichtbilder und diesen Effekten, die dann halt immer eintreten bei dem Format, dass man halt nicht weiß, wer ist es, der jetzt kommt und so weiter und ach je und du und so. Das wird sich, glaube ich, so ein bisschen abnutzen. Ich habe allerdings mal, vielleicht abschließend von meiner Seite dazu, geguckt, die Charts, die erfolgreichsten Amazon-Formate in Deutschland, das sind 5 Reality-Formate derweil. Also es sind, glaube ich, 3 oder 4 LOL-Staffeln, das ist ja wahnsinnig populär, da gibt es jetzt eine Halloween-Special und hier 7 vs. Wild und sowas. Ich glaube, die haben sich wirklich gerade so, zumindest Amazon Deutschland, so ein bisschen auf diese Sachen spezialisiert, weil ich glaube, das Publikum weiß auch, bei Amazon kriege ich so ein bisschen besondere Reality-Shows.
Ja, ist nicht RTL gekriegt. Auf jeden Fall, das
genau, stimmt schon. Ja. Also von uns beiden eigentlich, ich meine, Stern ist jetzt ein bisschen
kannst
absurd.
Kannst du nicht geben.
Kannst du nicht mit Fiction vergleichen. Nee. Aber es ist durchaus interessant und kann man mal reingucken. Ne?
Ich finde es auch. Also eben, zumindest mal reinschauen. So, das ist halt 6 Folgen lang, also insgesamt 3 Stunden lang dieses Dunkelheitsding. Ja. Vielleicht machen sie das, ich meine, es wird ja auch alles gependelt, vielleicht wird dann irgendwann einfach ein bisschen mehr der Lichtanteil wird erhöht, es gibt mehr Challenges, bei denen man mehr Licht gewinnen kann und so weiter, wenn sie merken, es nutzt sich ab oder das ist anstrengend beim Zuschauen, ist es ein bisschen anstrengend beim Zuschauen so. Wir werden sehen. Also ich wünsche dem eigentlich alles Gute, das ist nicht schlecht.
Genau, finde ich auch. Ja, kommen wir zu unserem fünften halben Thema, nämlich die beiden Serien, wo jeweils einer deutlich mehr gesehen hat als der andere, wobei ich glaube fast, du hast dich noch so ein bisschen strebermäßig in die Serie Rivals reingewanzt.
Ich bin Protestant, das macht man sowas, da fällt man seine Pflicht.
Ich komme ja gerade, ich bin letzten Abend, also am Donnerstag späten Abend, auch von einem 9-tägigen Schottland- und England-Trip zurückgekommen, bin mit meinem Sohn von Norden nach Süden durchs Land gereist im Zeichen des Fußballs. Also wir haben 5 Spiele an 5 Tagen gesehen und waren dazu noch bei einigen Stadien und Museen. Eine andere Geschichte. Allerdings, was ich überall gesehen habe, sowohl auf Bussen in Edinburgh als auch auf Londoner Taxis, waren überall große Werbemotive von der Serie Rivals, die wahrscheinlich in Deutschland, muss man sich ein bisschen anstrengen, um die überhaupt wahrzunehmen, gibt es seit Freitag, 18.10., 8 Folgen, circa 45 Minuten bei Disney Plus. In England ist das ein Riesenthema, diese Serie, weil sie eben auf einer Romanreihe der britischen Autorin Jilly Cooper beruht. Das sind die sogenannten Rutshire Chronicles. Das ist, glaube ich, eine fiktive Grafschaft. Und in dieser Grafschaft gibt es eben ein gewisses Personal von ja, reichen, adligen und auch weniger adligen und weniger reichen Figuren. Das ist so eine Mischung irgendwie aus Bridgerton und Succession und ein bisschen Dallas, kann man sich vorstellen, hat alles viel mit Sex, Skandal, Intrigen zu tun. Und diese Reihe ist eigentlich schon relativ alt, kommt aus den 80er Jahren. Also diese Jilly Cooper, die lebt noch, die ist aber auch schon sehr, sehr betagt, irgendwie so Mitte, Ende 80. Und diese Romane sind halt wahnsinnig populär in England. Ich glaube, jeder auch, der ein bisschen älter ist, kennt die. Das ist ungefähr so bekannt wie Rosamunde Pilcher. Und ich würde auch fast sagen, das geht fast so ein bisschen in die Richtung, aber eben mit sehr viel mehr Zynismus und eben auch Sex und Skandalen. Es geht um den TV-Womanizer Declan O'Hara, gespielt von Aidan Turner, der 1986 von der BBC zu einem privaten, von einem privaten Fernsehsender, einem fiktiven Fernsehsender, abgeworben wird. Dafür muss er mit seiner Familie, Frau und 2 Teenager-Töchter, allerdings von London aufs Land umziehen. Und dort gerät dieser Declan in das Intrigenspiel von 2, wie man so schön sagt, rücksichtslosen Männern, nämlich von Lord Tony Beddingham, gespielt von David Tennant. Und der ist so ein bisschen so der Besitzer oder Mitbesitzer dieses Senders. Und der hat eine große Auseinandersetzung mit seinem Rivalen Rupert Campbell Black. Das ist ein Tory-Minister, der irgendwie so der klassische arrogante Adelige von nebenan ist. Ja, und es geht eigentlich um so ein Figurenensemble rund um diese TV-Show, die sie machen. Man guckt so ein bisschen in den Alltag einer TV-Show, einer Talkshow in den 80ern zu und man lernt so ein Figurenensemble kennen, die sich hassen, lieben, intrigieren. Ich weiß gar nicht, viel mehr muss man darüber nicht sagen. Ich habe jetzt eh schon so lange geredet. Was hast du davon gesehen und wie kam es bei dir an?
Ich habe jetzt so 2,5 Folgen davon gesehen. So, und es thematisiert natürlich wieder so den Aufbau des Rupert Murdoch-Imperiums, ohne jetzt den Namen. Ich weiß auch nicht, ob es da Analogien gibt, aber das ist so die, wie der Boulevard langsam zu einer toxischen Gesamtveranstaltung degeneriert, aber gleichzeitig halt unglaublich erfolgreich wird damit. Das ist ein bisschen, habe ich daraus gelesen. Es ist halt erstaunlich überkostümiert, finde ich, für ein britisches Format. Also du siehst jeder Perücke, jeden Toupet an, dass es angeklebt ist. Aber es hat ein gutes Tempo, es hat einen pfiffigen Schnitt, es hat einen sehr, 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 so einen spektakulären Sound fast schon. Mhm. Es ist alles in allem, es ist ein wahnsinnig aufgeblasenes Historytainment-Kostümfest.
Ja. So, es ist so wie diese RTL-History-Formate, also wenn RTL so eine historische Film oder historische Serien macht, über die wir uns immer so lustig machen, nur halt überkostümiert, aber in besser.
In besser und mit besseren DarstellerInnen auch und sowas. Also du hast ja schon Succession erwähnt, ein bisschen so, als wenn Steven Soderbergh Succession nachgedreht hätte. Mir geht halt, also boah, dieses ganze Männermacht, Zigarren, Helikopter, Spitzensex-Geprotze, das geht mir, selbst wenn es ironisierend gemeint ist, geht es mir als Fernsehthema langsam echt ein bisschen auf die Nerven. Deswegen, es ist nichts, was mich, ich kann es total anerkennen, dass es sehr hochwertig produziert ist, dass da viel Production Value drin steckt, viel sogenannter Manpower und sehr viel gutes Schauspiel und gute Inszenierung und sowas. Aber mir ist es ein bisschen too much. Also zumindest in den ersten 2,5 Folgen, die ich gesehen habe, ist es nichts für mich.
Also ich finde, gerade die erste Folge ist Satire pur, muss man sagen. Also es ist wirklich extrem larger than life. Also die Sexmonster, die Arschlöcher, die reichen Arschlöcher sind extrem over the top gezeichnet, mit hohem optischen, ja, Production Value, wie du schon sagst. Ich finde in der zweiten Folge, ab der zweiten Folge, wo auch ein bisschen mehr so in den Alltag wie des Fernsehsenders, wie läuft so die Arbeit ab in so einem Fernsehsender, die Figuren so, wird es ein bisschen realistischer, aber es bleibt natürlich so eine satirische, larger-than-life-Gesellschaftskomödie. Ich fand es auch für ein englisches Format erstaunlich over the top. Also, aber es hat seine Qualitäten. Ich glaube, man muss selber reinschauen und sich vielleicht auch durch die erste Folge nochmal durchkämpfen, weil die ist arg überzogen, bis man auch so die Charaktere so ein bisschen kennt. Ich denke mal, das ist ganz klar eine Serie, die für den britischen Markt gemacht ist, weil da diese Romane halt wahnsinnig populär waren. Erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, dass man es erst jetzt macht, aber dadurch kann man es halt auch zu einer Retro-Show machen.
Das ist auch nicht weit weg von Gentleman zum Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben, von der ganzen Dynamik her und so weiter. Also, dass ich das nicht gut finde, das ist eine reine Geschmackssache in diesem Punkt. So, ich habe nichts als Kritiker nicht so viel daran auszusetzen, aber es hat mich einfach in den ersten 2,5 Folgen, die ich gesehen habe, nicht so gekickt, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt zu Ende schauen.
Bei mir geht es auch so. Also es wird dann besser, es wird aber trotzdem auch keine Show, die bei mir jetzt irgendwie eine besondere, ich habe noch gar keine Kritiken gelesen, ich weiß gar nicht, wie es ankommt.
Aber ich habe mich auch nicht damit befasst, weil es zu spät gekommen
ist. Aber also ich denke mal, man merkt relativ schnell, wenn man da reinguckt, ob das etwas für einen ist. Gentleman ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wobei hier natürlich, es ist nicht so scharf erzählt und nicht so, es hat nicht ganz so den ganz großen Grip wie Gentleman, aber ich glaube, wenn man auch so ein bisschen auf so britische Erzählweisen und britische Charaktere steht, ne, und auch ein bisschen auf dieses Adelsding, ich glaube, es kann auch nur deswegen so erfolgreich sein in England, weil es da halt, oder in Großbritannien, weil es halt da dieses immer noch, dieses Klassending ist da halt immer noch präsent. Ja, dieser
die Klassenkampf. Hier gibt es ja auch solche Typen.
Ja,
so der Reese Mook zum Beispiel, dieser Tory, das ist ein unfassbarer Snob, ein elitärer, selbstgerechter Snob, der aber seit 25 Jahren seinen Wahlkreis gewinnt, sowas. Man denkt sich immer, solche Leute, der müsste eigentlich mit Fackeln und Mistforken aus dem Dorf getrieben werden, aber nee, der hat Erfolg mit dem, was er macht und sowas. Die EngländerInnen sind da halt einfach echt eigen mit ihrer Nostalgie und mit ihrer Altmodischkeit.
Genau. Ja, und ich kann das auch wirklich aus eigener Erfahrung jetzt gerade wieder von unserer Reise bestätigen. Da laufen wirklich Snobs rum. Da denkt man, sind die jetzt schon irgendwie hier, wird hier, wo ist die Kamera und so, wo ist die überzogene Inszenierung? Man lebt diese Klischees auch teilweise noch im Vereinigten Königreich. Ne?
So, let's quit it.
Gut, ja, dann, ich werde, glaube ich, mal eine dieser Fotografien, die ich von Arrivals, Taxis und Bussen in Großbritannien gemacht habe, einfach als heutige Kapitelmarken-Foto in unseren Podcast reinstellen. Also Leute, wenn ihr das nicht wisst, ihr könnt ja auch unsere Themen einzeln anwählen. Da gibt es dann auch immer ein schönes Fotomotiv zu jeder Serie oder zu jedem Format, was wir besprechen. Und da werde ich heute mal Premiere in unserem mittlerweile 53 Folgen umfassenden Podcast eine eigene Fotografie einstellen.
Wahnsinn, kannst du dir was auszahlen von unseren Mordseinnahmen?
Ja, genau.
Before.
Sponsoren bitte melden. Also, genau, jetzt kommt die Serie, von der ich wirklich sehr wenig gesehen habe, weil wir hatten mal drüber nachgedacht, ob wir die zum großen Thema machen und ich hatte dann gesagt, Jan, lass es uns bitte nicht machen. Ich befürchte da Schlimmes. Ich habe deswegen nur ungefähr 30 Minuten von der Apple-Serie Before gesehen. Du deutlich mehr.
Ja, 30 von 10 mal 30. Das ist relativ lang mit relativ kurzen Folgen. Ich glaube, es waren 10. Es geht um einen Kinderpsychologen namens Eli, bei dem vor der Haustür plötzlich ein 8-jähriger Junge steht, der irgendwie komische Zeichen in seine Haustür kratzt und sich aber die Finger blutig macht. Und von diesem Moment an verknoten sich die Existenzen dieses New Yorker Mediziners und seiner vor gar nicht so langer Zeit gestorbenen toten Frau, mit der dieses 8-Jährigen zu einem Psychothriller, also Mystery-Psychothriller, in dem alles irgendwie auf eine komische Waldhütte hinausläuft, die als Postkarte am Kühlschrank von Eli hängt. Das ist, viel mehr muss man darüber nicht sagen. So, wir erleben, wie es immer mehr verstiegene Mystery-Elemente gibt, wie der Eli immer wieder schweißgebadet aus irgendwelchen Albträumen aufwacht, wo man erst ganz am Ende merkt teilweise, dass es überhaupt einer war. Und das Ganze ist so, wie soll man das sagen, es ist in so einer Mischung aus Entreatment und Saw aufgebaut. Es ist halt also, die Schockelemente sind immer wieder in irgendwelchen merkwürdig verkachelten, verransten, leicht blutigen, unterirdischen Kellerräumlichkeiten, und gleichzeitig geht es aber auch viel um Tiefenpsychologie, um Behandlungsstrategien und darum, wie sich dieser Kinderpsychologe versucht, auf diesen 8-Jährigen einzulassen. Und damit ist die Geschichte im Grunde genommen erzählt. Du hast eine halbe Stunde gesehen?
Ja, hört sich jetzt sehr interessant an. Ich fand jetzt eigentlich auch den Plot, wir haben noch nicht gesagt, dieser etwas ältere Psychiater wird von Billy Crystal gespielt.
Ja, du hast ganz am Anfang hast du es gesagt, ne?
Habe ich schon gesagt, ja. Ne? Großer Star der 80er und 90er Jahre, mittlerweile 76 Jahre alt. Ich muss dann sagen, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und ich schaue Billy Crystal, also ich sag nur Harry und Sally, Hauptrolle, mhm. Harry war Billy Crystal, nicht Tom Hanks, wie man vielleicht denken könnte, wenn man sich an die Zeit erinnert, und Billy Crystal war auch so unfassbar populär in Amerika, dass er in den 90er Jahren, ich glaube 5 oder 6 Mal die Oscars nominiert, mhm. moderiert hat. Ich habe ihn ganz gerne wieder gesehen, den mittlerweile recht betagten Billy Crystal, sympathischer Typ einfach. Mit dem Plot hatte ich Probleme, gerade wenn immer diese Mystery-Elemente reinkommen, fand ich das recht billig und abgegriffen.
Manchmal. Also ich finde tatsächlich, die hat ihre Qualitäten. Manchmal arbeitet es einfach mit den Effekten, die solche Mystery-Thriller nun mal auszeichnet. Also hier und da flackert dann halt mal die Glühbirne, wo man sich fragt, warum flackert die jetzt? der Sound ist manchmal sehr manipulativ. Ich hab ja auch schon diese Waldhütte erwähnt und diese Saw-Elemente da drin. Also manchmal wird es ein bisschen schockig. Und dann gibt es aus dem Nichts so ein Magical Negro, also der schwarze Vertraute von Eli, der irgendwie immer von der Seite reingrätscht und irgendwelche merkwürdigen Weisheiten von sich gibt und die Geschichte damit nach vorne treibt. Das ist ja auch so ein komisches, philorassistisches Element vieler weißer Film- und Fernsehproduktionen. Das hat schon alles auch sehr viele Elemente, die man aus 1000 anderen Mystery-Stoffen kennt. Trotzdem finde ich, also gerade Billy Crystal, der hat ja so ein komisches, verschwiegenes Gesicht, also so ein nichtssagendes Gesicht. Mhm. Und das transportiert er durch diese Serie so, dass es dieser Hektik der Mystery-Effekt-Hascherei so ein bisschen Ruhe verleiht. Also das konterkariert sich gegenseitig so ein bisschen und kriegt dadurch, finde ich, also es... Ich mag ja gerne Mystery eigentlich, oder ich mag auch gerne Horrorgeschichten. Das ist da absolut nicht im ersten Drittel, aber es ist, finde ich, vor allem dank Billy Crystal sehr, sehr solide gemacht.
Ja, also wo du gerade sagst, ich mag Horror und ich mag Mystery. Das Problem bei beiden Genres ist ja, dass du immer sehr nah am Klischee bist. Also ja. du bedienst praktisch deine Genre-Elemente. Also wir hatten ja neulich dieser deutsche Versuch im Mystery-Genre sich zu bewegen, wo ja nur noch Klischees aneinandergereiht wurden, was uns beiden überhaupt nicht gefallen hat. Und hier hatte ich so ein bisschen die Sorge, es ist ein bisschen fies, weil ich halt nur eine Folge gesehen habe, das auch ziemlich klischeehaft ist. Aber die Geschichte wird dann noch besser oder spannender oder,
ja,
oder besser
schon geplottet. Also eine halbe Stunde ist echt ein bisschen wenig, um darüber was zu sagen. So, das ist ja tatsächlich, ich finde, sie hält ein gewisses Niveau über die über das, was ich davon gesehen habe. Mhm. Und schafft es, immer eine Spannung aufrechtzuerhalten. Es gibt da so einen, noch so einen Jungen, der diesen Achtjährigen spielt, der heißt Jacoby Jupi oder sowas. Noah heißt er. Der ist so um die 10 Jahre rum. Der spielt das erstaunlich gut. Also man fühlt sich fast so ein bisschen an die Linda Blair von Exorcist.
Ist er nicht sogar noch ein bisschen jünger als 10?
Kann sein, weiß ich nicht. Ja. Also er spielt das
wirklich ein kleiner Junge eigentlich.
Ja. Und das ist also der, das, da ist nichts, also es ist ein bisschen overacted, weil die Figur overacting angelegt ist, aber der Junge macht das wirklich fabelhaft, dabei die Ruhe zu bewahren und so ernsthafte, aufrichtige Panik in seine Blicke reinzupacken und so. Das ist alles handwerklich gut gemacht. So. Mhm. Und es ist halt, wenn du dich dazu entschließt, so Mystery-Stoff zu verfilmen, dann läuft es immer darauf hinaus, dass du die Leute auch an irgendwelchen Nervenenden erwischen musst, wo halt irgendwas in die Reihen fährt. Und das kriegst du normalerweise nicht hin, wenn du einfach die Leute miteinander irgendwie über den gestrigen Einkauf reden lässt. Das heißt, du musst halt auch einfach ein paar Elemente da reinbringen, die drüber sind und die halt so paranormal oder surreal sind oder so weiter. Und das habe ich schon deutlich schlechter gesehen als hier. Ich habe es aber auch schon deutlich besser gesehen.
Und so dieser psychotherapeutische Aspekt, das ist ja auch nochmal ein Merkmal der Serie, dass so praktisch Mystery-Elemente mit Psychotherapie verbindest, ist das irgendwie, kommt Psychotherapie, du hast Entreatment erwähnt, kommt
ja
das ein bisschen noch stärker dann, weil das hätte ich mir noch ein bisschen stärker
ab
gewünscht.
Ab und zu, so, er sitzt selber, also der Eli sitzt selber bei einer Psychotherapeutin.
Stimmt,
und
ja,
lässt sich psychotherapieren und da kommt es stärker eigentlich zum Tragen als in seinem Verhältnis zu seinem eigentlichen Patienten, nämlich diesem 8-jährigen Jungen, also den er als Patienten empfindet. Es spielt eine Rolle, aber es spielt nicht annähernd die Rolle natürlich wie bei Entreatment.
Und der andere große Faktor bei Mystery-Serien ist Plot-Twists. Ich nehme an, du hast es zu Ende geguckt.
Ja, ich habe
das irgendwie wirklich gut gebaut, die Geschichte,
ja,
dann letztendlich?
Also genau. Nee, also ja, genau. Ich kann da auch nicht mehr zu sagen. Es ist halt wirklich, es macht seine Hausaufgaben so, aber es kriegt keine 1 mit Sternchen.
Also wir sind ja bei Apple, hatten wir eigentlich immer ein bisschen höhere Erwartungen.
Müssen wir aber langsam auch mal abspecken.
Ja, also
gute
zumindest
dabei.
Seit Wo ist Wanda?
Genau, so in den nächsten erscheint Severance 2, so ist glaube ich auch Apple, oder war das?
Ja, natürlich, ja, klar. Ne?
Also so, ich glaube, die haben immer noch ihre Highlights. Wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass alles, was von Apple kommt, irgendwie richtig geil wird oder sowas.
Das ist so ähnlich wie bei Netflix und allen anderen Streaming-Diensten. Am Anfang wird alles mit besonders großer Aufmerksamkeit und großen Erwartungen verfolgt. Und dann auf Dauer müssen die natürlich auch ihr Geld verdienen und normale Sachen bringen. Und also mich hat es gefreut, Billy Crystal wiederzusehen. Das ist einfach nicht umsonst, war er so ein großer Star, so als typischer, als ein Kerl, der irgendwie so relativ normalo-mäßig aussieht und jetzt nicht wie so ein wunderschöner, toller Schauspieler. Ist irgendwie so ein Menschen, mit dem man leicht bondet. Hat mich gefreut, ihn wiederzusehen. Bei der Serie war ich irgendwie, hatte ich nicht so viel Lust drauf. Aber du hast mir gesehen und findest sie okay. Damit
ich finde sie okay.
Schließen wir heute ab und wir hoffen natürlich, damit wir auch irgendwann professionelle Podcaster werden können, dass ihr uns bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns auch hört, eine schöne Bewertung dalasst. Abonniert einfach unseren Kanal, schreibt uns Anregungen, Fragen, Kritik unter fernsehpodcast@web.de. Und ja, jetzt muss ich noch sagen, dass unsere nächste Folge, die normalerweise am 8.11. dran wäre, vielleicht erst ab 15.11. kommen wird, also in 3 Wochen, weil ich mal aus privaten Gründen eine Woche verreisen muss und genau in dieser Woche wahrscheinlich nicht hier sein werdet. Am besten, wenn ihr ein Abo habt, dann poppt unsere neue Folge sowieso bei eurem Player dann automatisch runtergeladen auf. Dann wisst ihr, wann wir mit unserer neuen Nummer wieder bei euch sind. Ansonsten haben wir heute ganz interessante Sachen gehabt.
Ich glaube auch.
Wir haben sogar einmal richtig bei 18 Morden, wo ich jetzt einen Besen drauf verwettet hätte, dass du die scheiße findest. Findest du aber gut. So lagen wir wirklich mal richtig weit auseinander.
Gefällt mir. Bisschen Beef muss auch mal sein. So, wir sagen jetzt noch zum Abschluss, wie die beiden Podcasterinnen, noch 3-mal Sex und Ficken und dann kriegen wir auch richtig Zugriffe.
Genau. Macht's gut und wir hören uns im tiefen Herbst im November wieder. Bis dann. Ciao.
Genießt die Zeit.
Auch eine noch. der Fernsehpodcast.